Willkommen zu Crime und Kontext. Ich bin Jonas. Und wie immer sitzt mir Mara gegenüber, die sich die Fälle mit mir ansieht und die Fragen stellt, die sich viele von euch wahrscheinlich auch stellen würden. Schön, dass du da bist, Mara.
Danke, Jonas. Und heute geht's, glaube ich, nicht um einen klassischen Betrugsfall, sondern um zwei Justizthemen, die auf den ersten Blick ganz unterschiedlich wirken.
Genau. Der eine Fall spielt in Stuttgart, der andere zwischen Prag und Chemnitz. Aber beide zeigen etwas Grundsätzliches darüber, wie unser Rechtsstaat funktioniert, auch wenn das Ergebnis manchmal unbequem ist.
Fangen wir mit Stuttgart an. Da geht's um einen ehemaligen hochrangigen Polizeibeamten.
Genau, Andreas R., der ranghöchste Polizeivollzugsbeamte Baden-Württembergs. Das Landgericht Stuttgart hat ihn jetzt vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen. Und das ist bereits der zweite Freispruch in seinem Fall. 2023 wurde er schon in einem Verfahren wegen sexueller Nötigung freigesprochen.
Zwei Freisprüche bei ein und derselben Person. Das klingt erstmal nach alles unbegründet. Aber so einfach ist es offenbar nicht, oder?
Nein, und genau da wird's interessant. Im aktuellen Verfahren ging es um den Vorwurf, er habe einer jungen Polizeihauptkommissarin in einem Auswahlverfahren Vorteile angeboten. Es gab dazu ein Skype-Gespräch, das heimlich mitgeschnitten wurde. Und genau dieser Mitschnitt war zentral für die Anklage.
Und das Gericht hat gesagt, der Mitschnitt zählt nicht?
Richtig. Das Gericht hat die Aufnahme als rechtswidrig erlangt eingestuft und deshalb als Beweismittel ausgeschlossen. Das nennt man Beweisverwertungsverbot. Ohne diesen Mitschnitt fehlte offenbar die tragfähige Grundlage für eine Verurteilung.
Das ist ja ein Prinzip, das viele Leute frustriert. Man hat quasi Beweise, aber sie dürfen nicht benutzt werden, weil sie falsch gesammelt wurden.
Ja, das Gefühl kenne ich. Aber dahinter steckt ein ziemlich zentraler Gedanke unseres Rechtsstaats. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wenn Beweise unter Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte gesammelt werden, etwa heimliche Aufnahmen ohne Einwilligung, dann darf der Staat daraus keinen Vorteil ziehen. Sonst würde man ja einen Anreiz schaffen, Recht zu brechen, um Recht durchzusetzen.
Also schützt das Verbot nicht in erster Linie den Angeklagten, sondern das System als Ganzes.
Genau so kann man das sehen. Es geht darum, dass Ermittlungsmethoden selbst rechtmäßig bleiben müssen. Sonst verliert das ganze Verfahren seine Legitimität, unabhängig davon, wie schwer der Vorwurf wiegt.
Trotzdem, für die betroffene Kommissarin muss sich das furchtbar anfühlen. Sie hat offenbar den Mut gehabt, das aufzunehmen und zu melden, und am Ende zählt es rechtlich nicht.
Das ist der bittere Teil dieser Geschichte. Und man muss sagen, ein Freispruch bedeutet nicht automatisch, dass nichts vorgefallen ist. Er bedeutet, dass es im Strafverfahren nicht ausreichend rechtssicher bewiesen werden konnte. Das ist ein wichtiger Unterschied, den viele im Alltag vermischen.
Unschuldsvermutung heißt eben nicht Unschuldsbeweis.
Genau. Und interessant ist, dass das Innenministerium unter Manuel Hagel trotz des Freispruchs angekündigt hat, das Disziplinarverfahren gegen Andreas R. fortzusetzen.
Wie passt das zusammen? Strafrechtlich freigesprochen, aber disziplinarrechtlich weiter im Verfahren.
Das sind zwei völlig getrennte Schienen im deutschen Recht. Ein Strafverfahren prüft, ob jemand eine Straftat begangen hat, mit sehr hohen Beweisanforderungen, in Zweifel für den Angeklagten. Ein Disziplinarverfahren prüft dagegen, ob sich ein Beamter dienstrechtlich korrekt verhalten hat. Da reicht oft ein geringerer Beweisgrad und es geht nicht um Strafe im klassischen Sinn, sondern um dienstliche Konsequenzen.
Das heißt, selbst wenn strafrechtlich nichts hängen bleibt, kann es trotzdem berufliche Folgen haben.
Ja, und in diesem Fall ist ja auch klar, dass eine Rückkehr auf seinen früheren Posten ausgeschlossen ist. Der wurde ohnehin inzwischen abgeschafft. Aber das zeigt, wie differenziert unser System zwischen strafrechtlicher Schuld und dienstlicher Eignung unterscheidet.
Was ist für dich der Kernpunkt bei diesem Fall, wenn man mal einen Schritt zurücktritt?
Für mich ist der Kernpunkt, Rechtsstaatlichkeit bedeutet manchmal, Ergebnisse zu akzeptieren, die sich falsch anfühlen. Nicht, weil die Vorwürfe unwichtig sind, sondern weil Verfahren Regeln folgen müssen, die für alle gelten, auch für die, die im Recruiting von Beweisen übereifrig waren.
Okay, das nehme ich mit. Kommen wir zum zweiten Fall. Der geht in eine ganz andere Richtung.
Ja, das ist der Fall von Marla Svenja Liebig. Das Prager Obergericht hat entschieden, dass sie an Deutschland ausgeliefert werden darf. Sie ist eine verurteilte Rechtsextremistin, wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu 1,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.
Und sie war offenbar nach Tschechien gegangen, um dieser Haft zu entgehen?
Genau, sie hat sich dort aufgehalten und gegen ihre Auslieferung gewehrt, zuletzt mit dem Argument, sie fürchte um ihre Sicherheit in einem deutschen Männergefängnis. Außerdem hat sie einen Befangenheitsantrag gegen die zuständige Richterin gestellt. Beides wurde abgewiesen.
Warum kann Tschechien überhaupt entscheiden, ob jemand nach Deutschland ausgeliefert wird? Das läuft doch bestimmt nicht wie eine normale Auslieferung an ein x-beliebiges Land.
Richtig, hier greift der europäische Haftbefehl. Innerhalb der EU gibt es ein vereinfachtes Verfahren, das genau solche Fälle regeln soll. Wenn jemand in einem Mitgliedstaat rechtskräftig verurteilt wurde und sich dann in einen anderen EU-Staat begibt, kann der verurteilende Staat die Übergabe verlangen. Das Zielland prüft dann vor allem formale und grundrechtliche Aspekte, nicht mehr die Schuldfrage selbst.
Also geht es nicht mehr darum, ob das Urteil richtig war, sondern nur, ob die Übergabe rechtlich zulässig ist.
Exakt. Das Prager Gericht hat sich also nicht nochmal mit den Vorwürfen befasst, sondern geprüft, ob es Gründe gibt, die Auslieferung zu verweigern, etwa unmenschliche Haftbedingungen oder ein unfaires Verfahren. Und das hat es hier verneint.
Der europäische Haftbefehl ist ja eigentlich genau für solche Fälle gedacht, dass man nicht einfach ins Nachbarland flüchten kann, um einer Strafe zu entgehen.
Genau das ist der Sinn dahinter. Vor diesem Instrument war das oft ein echtes Problem. Verurteilte Personen sind in ein anderes Land gezogen und die Staaten mussten dann komplizierte, oft langwierige, klassische Auslieferungsverfahren durchlaufen. Der europäische Haftbefehl hat das massiv beschleunigt und vereinheitlicht.
Was sagt der Fall über den Umgang mit Rechtsextremismus in Deutschland aus? Immerhin geht es um Volksverhetzung.
Er zeigt vor allem, dass rechtskräftige Urteile gegen extremistische Straftaten auch grenzüberschreitend durchgesetzt werden können und durchgesetzt werden. Das ist wichtig, weil es zeigt, dass sich rechtsstaatliche Konsequenzen nicht einfach durch einen Ortswechsel umgehen lassen. Gerade bei Delikten wie Volksverhetzung, wo die gesellschaftliche Wirkung oft unterschätzt wird, ist das ein relevantes Signal.
Und die Sicherheitsbedenken, die sie vorgebracht hat, wurden die einfach ignoriert?
Nein, sie wurden geprüft, aber offenbar nicht als ausreichend eingestuft, um die Auslieferung zu verweigern. Das ist übrigens ein Standardargument in solchen Verfahren, das Gerichte regelmäßig prüfen müssen. Haftbedingungen sind ja ein legitimer Prüfpunkt im EU-Recht. Aber ein legitimer Prüfpunkt heißt nicht automatisch ein durchschlagendes Argument.
Sie soll ja jetzt in die JVA Chemnitz kommen. Ist das schon final oder gibt's noch Möglichkeiten für weitere Rechtsmittel?
Laut der vorliegenden Meldung ist die Entscheidung rechtskräftig. Die Übergabe soll innerhalb von 10 Tagen erfolgen. Das heißt, der juristische Weg ist an dieser Stelle ausgeschöpft.
Wenn ich beide Fälle nebeneinander lege, was verbindet sie für dich eigentlich inhaltlich?
Ich finde, beide zeigen, wie sehr unser Rechtssystem auf Verfahren und Regeln beruht, nicht auf Bauchgefühl. Im ersten Fall führt das dazu, dass ein möglicherweise begründeter Verdacht mangels verwertbarer Beweise nicht zur Verurteilung führt. Im zweiten Fall führt es dazu, dass eine verurteilte Person sich der Konsequenzen nicht durch einen Grenzübertritt entziehen kann. Beides sind unterschiedliche Ausprägungen desselben Prinzips. Der Rechtsstaat funktioniert nach festen Regeln, egal ob einem das Ergebnis im Einzelfall gefällt oder nicht.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den man leicht übersieht, wenn man nur Schlagzeilen liest. Freispruch klingt oft nach nichts wahr und Auslieferung klingt nach reiner Formsache. Beides ist komplizierter.
Genau. Und für uns als Zuhörerinnen und Zuhörer heißt das, bei Justizmeldungen lohnt es sich immer, zwischen der eigentlichen Schuldfrage, dem Verfahren, den Beweisregeln und den institutionellen Zuständigkeiten zu unterscheiden. Das ist kein Fachwissen für Juristinnen und Juristen, sondern hilft, solche Nachrichten überhaupt richtig einzuordnen.
Für mich bleibt vor allem der erste Fall im Kopf. Dieses Spannungsfeld zwischen dem Schutz von Persönlichkeitsrechten bei der Beweiserhebung und dem Bedürfnis, dass problematisches Verhalten überhaupt geahndet wird.
Ja, das ist eine Spannung, die sich nie ganz auflösen lässt. Aber genau die Tatsache, dass sie im Recht immer wieder neu verhandelt wird, ist ja Teil eines funktionierenden Rechtsstaats. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir haben gesehen, wie ein rechtswidrig erlangter Beweis einen zweiten Freispruch ermöglichen kann und wie der europäische Haftbefehl dafür sorgt, dass rechtskräftige Urteile auch über Grenzen hinweg durchgesetzt werden. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Crime und Kontext.
Und danke euch fürs Zuhören. Bleibt aufmerksam, bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal.